Die Europäische Union wirft China vor, durch massive staatliche Beihilfen den Wettbewerb für E-Autos zu verzerren. Im Juli verhängte die EU vorläufige Strafzölle auf in China hergestellte Elektroautos. Vor wenigen Tagen wurde die Höhe dieser Zölle präzisiert und es wird klar, deutsche Autobauer gehören zu den größten Verlierern. E-Auto-Zölle. Warum es für VW, BMW und Mercedes teurer wird als für den Mitbewerb. Schöller-Bleckmann, der Ölzulieferer, leidet unter der überraschenden Schwäche des US-Marktes. Und Technology Talks. Wie schaffen wir den dreifachen Systemwechsel? Im Studio zu Gast heute AIT-Geschäftsführerin Brigitte Bach und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin News. Länder wie die USA, Indien, Brasilien oder die Türkei haben bereits im Frühjahr vorgelegt und heben Zölle für in China produzierte Elektroautos ein. Der Grund: Dem Land wird vorgeworfen, die Elektromobilität auf nahezu jeder Stufe der Wertschöpfungskette, von der Rohstoffförderung über die Produktion bis hin zur Verschiffung in die Zielhäfen, massiv zu überfördern. Mit Ausgleichszöllen soll der Autobranche ein Schicksal der europäischen Solarindustrie erspart werden. Nach monatelanger Prüfung hat sich die EU-Kommission im Juli auf einen detaillierten Katalog an Strafzöllen für Autos aus chinesischer Produktion geeinigt. In der Vorwoche hat man die Zahlen nochmals präzisiert. Konkret sollen zusätzlich zu den schon bisher bestehenden 10% ein Ausgleichszoll kommen, der bis zu 36,3% betragen kann. In Summe könnten manche Modelle also fast um 50% teurer werden. Noch wird der Zoll gar nicht eingehoben. Autobauer müssen jedoch seit Juli Bankgarantien für die aushaftenden Summen vorweisen. Endgültig eingeführt werden die Ausgleichszölle nach Verhandlungen mit China und einer Abstimmung im Europäischen Rat der Regierungschef im Oktober. Mit dem Druck, den Frankreich, Italien und Spanien in dieser Sache machen, scheint eine Umsetzung jedoch höchst wahrscheinlich. Dass ausgerechnet Länder, in denen Autos für den Massenmarkt gebaut werden, Druck machen, ist naheliegend. Dort fürchtet man die chinesische Billigkonkurrenz und ist von möglichen Gegenreaktionen Chinas bei teureren Luxusfahrzeugen kaum betroffen. Der größte Verlierer der Einführung der Ausgleichszölle wird auch deshalb die deutsche Automobilindustrie. Alleine im Vorjahr haben Volkswagen, BMW und Mercedes aus Deutschland fast 250.000 Luxusfahrzeuge nach China exportiert. Aus China importiert wurden nach Deutschland nur 170.000 Pkw, vor allem im unteren Preissegment. Insgesamt verdankt die deutsche Automobilindustrie rund ein Drittel ihres Umsatzes, im Falle von Volkswagen sogar 40%, dem chinesischen Markt. Aber auch die Ausgleichszölle selbst treffen Volkswagen, BMW und Mercedes stärker als den Mitbewerb. Vor allem, weil die deutsche Automobilindustrie in China stark mit lokalen Herstellern verflochten ist. Für Volkswagen steht sogar eine ganze Modellreihe auf dem Spiel.
Am 20. August präsentierte die EU-Kommission die geplanten Strafzölle für Elektroautos, die in China gebaut und nach Europa importiert werden. Und wenn die veranschlagten Zölle im Herbst tatsächlich in Kraft treten, dann ist klar, Gewinner ist Tesla, Verlierer die chinesischen Anbieter und deutsche Hersteller. Der US-Autobauer Tesla soll künftig einen Ausgleichszoll von 9% auf aus China importierte Fahrzeuge zahlen und erhält damit den mit Abstand günstigsten Zolltarif. Der Tesla-Tarif ist niedriger, weil die Firma kein Joint Venture mit einer chinesischen Firma hat, sondern ihre Autos eigenständig in China baut. Das Unternehmen erhalte, so die EU-Kommission, weniger staatliche Subventionen. Außerdem dürfte sich Tesla in der Untersuchung sehr kooperativ gezeigt haben. Vom Ausgleichszoll betroffen ist Tesla vor allem mit dem Modell 3, das im Werk in Shanghai auch für Europa gebaut wird. Für Volkswagen gelten künftig unterschiedliche Zölle, je nach Joint-Venture-Partner. Für die gemeinsame Produktion mit SAIC gilt künftig der Höchstsatz von 36,3%, für die beiden anderen Joint Ventures mit FAW und JIC jeweils 21,3%. Volkswagen baut in China vor allem Autos für den chinesischen Markt, vor allem deshalb, weil der einflussreiche Betriebsrat des VW-Konzerns verhindert, dass VW von China aus den europäischen Markt bedient. Umso interessanter ist der Versuch der spanischen VW-Tochter Cupra, mit einigen Modellen, die in JIC-Werken in China produziert werden, jetzt erstmals auch Europa zu beliefern. Das Modell Cupra Tavascan steht kurz vor dem Marktstart. Das Modell Cupra Terramar ist für Anfang 2025 geplant. Ob sich die Markteinführungen angesichts der neuen Zölle noch rechnen, muss sich zeigen. BMW baut derzeit den SUV iX3 in Shenyang. Laut EU-Kommission wären bei einer Einführung der Zusatzzölle 21,3% Aufschlag fällig. Doch das Modell läuft im kommenden Jahr aus. Der Nachfolger dürfte unter anderem im ungarischen Werk Debrecen gefertigt werden. Der Mini Cooper Electric, der gemeinsam mit Great Wall Motors in China gebaut wird, wird zukünftig mit einem Zoll von 21,3% geführt. Seit 2019 ist die Marke Smart unter dem Dach von Mercedes-Großaktionär Geely in einem Joint Venture ausgelagert. Seit heuer werden Smart-Modelle ausschließlich in China gefertigt. Für die Smart-Modelle 1 und 3, die nach Europa importiert werden, wird ein zusätzlicher Zoll von 19,3% veranschlagt. Der nach Tesla weltweit absatzstärkste chinesische Autobauer dürfte im Zollstreit mit China mit einem blauen Auge davongekommen sein. Für die Modelle Seal und Dolphin werden Ausgleichszölle von 17% festgelegt. Für die Marke MG, das den populärsten MG4 herstellt, sieht es jedoch düster aus. Der Hersteller SAIC gilt als nicht kooperativ und wird derzeit mit einem Zoll von 36,3% belegt. Für die Volvo- und Polestar-Modelle, die vom Autobauer Geely in China produziert werden, unter anderem sind das der Volvo S90 und der Volvo XC50 sowie die Polestar-Modelle 1 bis 3, gelten 19,9% Zoll.
Ja, in 14 Tagen, am 12. und am 13. September, finden heuer die Technology Talks Austria statt. Das wichtigste jährliche Treffen der heimischen Tech-Community, bei dem Industriemagazin heuer erstmals Medienpartner ist, wird im brandneuen Format, erstmals in Wien, im hippen Museumsquartier über gleich mehrere Bühnen gehen. In 12 Workshops und einer Vielzahl moderierten Panels diskutieren Führungskräfte aus der Industrie mit Spitzenforschern aus Europa, Asien und den USA und Vertretern der Politik über die Schlüsseltechnologien, die wir für die Triple Transformation, vor der unsere Gesellschaft steht, benötigen. Welche Technologien braucht es, um die parallel ablaufende grüne, digitale und soziale Transformation unserer Gesellschaft zu stemmen? Wie schaffen wir global sichtbare Leuchttürme und werden zum Talentemagneten, wie das die USA schafft? Und welche Maßnahmen muss die Politik dafür umsetzen?
Die Technology Talks Austria sind ein wichtiger Fixpunkt für die österreichische FDI-Community und führen die 40-jährige Tradition der Technologiegespräche fort. Sie bieten eine Möglichkeit, aktuelle Themen in einem hochrangigen nationalen und internationalen Teilnehmerkreis zu diskutieren. Unser Anspruch ist, Österreich als Technologienation in einem starken Europa zu positionieren. Dafür ist es entscheidend, die Innovationskette zu stärken, von der exzellenten Grundlagenforschung über die angewandte Forschung bis hin zur Umsetzung von Lösungen in den Unternehmen.
Frequentis liefert komplexe Informations- und Kommunikationstechnologien, die die Gesellschaft dabei unterstützen, sicherer und nachhaltiger zu sein. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, Feedback von allen Gesellschaftsschichten zu bekommen, um gegebenenfalls bei der Einführung neuer Technologien auch darauf zu reagieren.
Weil es zentral dabei geht, die Rolle der Technologie und Innovation dabei zu beleuchten, wie wir zukünftig leben wollen. Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle was angeht. Und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes hängt ganz massiv davon ab, wie wir diese Zukunft im Sinne dieser Triple Transition auch gestalten.
Von den Technology Talks Austria erwarte ich mir spannende neue Perspektiven und Einblicke in die Themen, die die österreichische Wirtschaft und Forschung derzeit bewegen.
Ja, wir stehen weltweit vor großen Veränderungsprozessen. Wir wollen unsere Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellen, von den fossilen weg hin zu den erneuerbaren. Da gibt es sehr viele Fragen, sehr viel Bedarf, neue Systeme zu entwickeln. Der Klimafonds ist mit seinen Programmen da mittendrin und wir werden das auch im Rahmen der Veranstaltung sehr intensiv diskutieren. Da wird es sehr spannende Beiträge geben, wo es genau um das geht, wie schaut die Zukunft der Energieversorgung aus.
Die Technology Talks Austria sind aus den Alpacher Technologiegesprächen hervorgegangen und sind die Leitkonferenz der Technologieszene mit einem sehr hohen wissenschaftlichen Anspruch. Hier treffen sich international renommierte Expertinnen und Experten, um aktuelle, wichtige Themen zu diskutieren. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, von den Besten zu lernen und sich über die neuesten Trends und Innovationen auszutauschen.
Technology Talks Austria ist sicherlich einer der wichtigsten FDI-Community-Events. Man kann dort Kooperationen aufbauen und verstärken, man kann dort aus Erfahrungen lernen und im Endeffekt ist es auch wichtig für den Wirtschaftsstandort in Österreich.
Bei uns im Studio zu Gast ist jetzt Brigitte Bach, Sprecherin der Geschäftsführung des AIT und damit sowas wie die Hausherrin der Technology Talks Austria. Herzlich willkommen, Frau Bach.
Vielen Dank für die Einladung.
Heuer finden die Technologiegespräche erstmals in Wien statt. Die waren vorher in Alpbach in Tirol. Was dürfen wir uns von dem neuen Event erwarten?
Das neue Event findet an zwei Tagen in Wien statt, nämlich am 12. und am 13. September im Museumsquartier, also auch ein bisschen eine Campus-Welt sozusagen, die wir hier aufbauen. 80 Sprecherinnen, internationale High-Level-Sprecherinnen und Sprecher werden in unterschiedlichen Formaten sich austauschen und Inputs geben zu dem Thema ökologische, digitale und menschengerechte Transformation. Und wir sprechen auch darüber, was tut sich international in der Technologie, was tun die anderen in ihrer FDI-Politik, auch Japan zum Beispiel, auch aus Japan werden wir einen Gast haben. Wir sprechen auch darüber, was passiert in Europa, was ist die Sichtweise der Europäischen Kommission. Wir fragen auch den Vorwitt, den neuen Rat in Österreich, was ist seine Empfehlung und werden das dann diskutieren. Und wir laden alle Interessierten ein, mit zu diskutieren. Das ist die Diskussion, um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs für die Zukunft zu sichern.
Warum wurde der Fokus der heutigen Technology Talks Austria auf das Thema Triple Transition gelegt?
Naja, Triple Transition ist die zentrale Herausforderung oder das Triumvirat der Herausforderungen, das uns momentan beschäftigt. Also digitale Transformation, Stichwort künstliche Intelligenz, ökologisch Dekarbonisierung, menschengerecht, wie nehmen wir die Menschen mit? Das ist natürlich kommunikativ einerseits, natürlich auch in einer sozialen Dimension, aber auch technisch, wie können wir all die Technologien so gestalten, dass die Menschen mit ihnen gut umgehen können und dass wir sie gut nutzen. Und all diese Herausforderungen gemeinsam sozusagen müssen wir gut verstehen und sehen, was kann Forschung, Technologie und Innovation dazu beitragen, sie schneller und besser umzusetzen und sie, wie gesagt, in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.
Sie haben als promovierte Physikerin in den 2000ern begonnen, die Energieforschung am AIT aufzubauen. Zwischenzeitlich waren Sie beruflich in der Energiewirtschaft, im Vorstand eines Energie- und Erzeugungsunternehmens, der Salzburg AG. Sie kennen also die industrielle Anwendung und die industrielle Forschung. Was sind die größten Herausforderungen bei der Suche nach technologischen Lösungen?
Ich denke, wir haben einerseits das Thema, das Gesamtsystem zu verstehen. Ja, wir haben auch sehr komplexe Systeme und wir müssen sehr interdisziplinär denken. Das heißt, was wir im AIT ausgerufen haben, ist auch eine neue Kulturentwicklung. Ich denke, es geht sehr stark darum, neue Teams oder in neuen Teamstrukturen zu denken, in flachen Hierarchien zu denken, auch in Richtung Open Innovation zu denken. Und es geht darum, wie man auch das Miteinander, wie man Führung versteht. Wir im AIT gehen dann als Geschäftsführung gleich voran, arbeiten im Shared Leadership, wo wir miteinander nach unseren Kompetenzen und Skills uns gut ergänzen und versuchen, eine neue Kultur einzuführen. Ein zweiter großer Punkt ist, wir müssen natürlich die gesamte Innovationskette im Auge haben. Das heißt von der grundlagennahen Forschung über die angewandte Forschung bis zur industriellen Umsetzung. Und das AIT kann genau diese Brücke bilden zwischen der grundlagennahen Forschung und der Industrie. Und ein anderes Bild möchte ich noch geben. Das AIT kann auch eine Transition begleiten, indem wir einerseits das System verstehen, also zum Beispiel das Energiesystem verstehen, aber auch dann der Industrie sagen können oder dem Energieversorger, welche Transitionspfade für die Dekarbonisierung können wir verwenden, welche sind realistisch. Und dann gehen wir auch in die Technologieentwicklung und setzen diese Technologieentwicklung mit der Industrie um und helfen sie auch dann entsprechend oder begleiten auch die Hochskalierung.
Welche Forschungsthemen sind dabei aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
Wir im AIT arbeiten an zwei Schwerpunktthemen. Das eine ist die resiliente, nachhaltige Infrastruktur und das zweite ist die digitale Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft. Darüber hinaus und auch interdisziplinär zwischen diesen Themenblöcken nehmen wir uns für die nächsten Jahre den Aufbau von großen Bereichen vor, wie zum Beispiel die Industrieprozesse der Zukunft, die natürlich die digitale Komponente, die künstliche Intelligenz, aber auch die Dekarbonisierung beinhalten müssen. Oder wir möchten die Stärke, die wir in der Quantenkommunikation haben, auch weiter ausbauen. Oder um ein drittes Beispiel zu geben, künstliche Intelligenz ist ganz wichtig in unterschiedlichen Bereichen. Wir sprechen hier von Research Acceleration Plattformen für die Materialforschung, aber zum Beispiel auch für die Mikrobiomforschung.
Wie beurteilen Sie die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung in Österreich?
Prinzipiell muss man sagen, bei Forschung, Technologie und Innovation steht Österreich relativ gut da. Es braucht kein Bashing gegen niemanden oder für niemanden. Das Wesentliche ist aber, wenn man Spitzentechnologie haben möchte, um ein reiches Land wie Österreich, das zu den reichsten Ländern der Welt gehört, auch auf diesem sozialen Status zu halten und um diesen Reichtum zu halten, dann müssen wir schlicht und einfach Spitzensport betreiben im Bereich der Technologieentwicklung. Das heißt, wenn wir jetzt gerade bei den Olympischen Spielen gesehen haben, eine Leistung, die bei den letzten Olympischen Spielen ein Stockerlplatz war, war jetzt unter Umständen nicht einmal mehr der 10. Platz. Das bedeutet, wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir würden sofort sehr stark zurückfallen. Und wir haben uns vorgenommen, zu den Innovation Leadern zu gehören. Das haben wir bisher nicht geschafft. Wir gehören immer noch zu den Innovation Followern. Und wir haben auch von der OECD bescheinigt bekommen, dass ein bisschen der Schwung aus dem österreichischen Aufholdrang heraus ist. Was heißt das? Das heißt, wir müssen verstärkt in die Forschung gehen. Wir fordern daher eine Forschungsquote von 4%. Gleichzeitig ist Forschung auch hoch international. Für Österreich ist die europäische Forschung sehr zentral. Das bedeutet, wir brauchen ein starkes 10. Rahmenprogramm. Übrigens, Österreich holt mehr Gelder aus dem Forschungsrahmenprogramm heraus, als wir einzahlen. Das heißt, auch hier ist der Nutzen doppelt. Wir fordern daher ein starkes 10. Rahmenprogramm, nämlich eine Erhöhung auf 200 Milliarden Euro.
Es hat fast schon meine Frage vorweggenommen. Was erhoffen Sie sich denn von der neuen Bundesregierung, außer einer Erhöhung der Forschungsquote?
Auch natürlich die Stärkung der internationalen Forschung, aber dann gibt es noch ein paar Themen. Zum Beispiel braucht man eine längerfristige Perspektive, wenn es um FTI-Budgets geht. Wir brauchen aber auch schlicht und einfach mehr Kommunikation zum Thema Forschung. Wir müssen über Forschung sprechen, weil alle Österreicherinnen und Österreicher sich bewusst sein müssen, einerseits, wie wichtig Forschung ist, aber wir brauchen ja auch die Arbeitskräfte der Zukunft. Wir müssen unsere jungen Menschen, insbesondere auch junge Mädchen und Frauen, dafür interessieren, dass sie in die Technik gehen und dass sie MINT-Fächer studieren.
Herzlichen Dank, Frau Bach.
Ich bedanke mich.
Wenn Sie mehr wissen wollen, Informationen zu allen Speakern, den Workshops, Events und den Ticketverkauf finden Sie unter technology-talks-austria.at. Wir haben das für Sie im Bild verlinkt. Einen Link finden Sie auch in der Videobeschreibung. Die niederösterreichische Schöller-Bleckmann Oilfield AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen für Ölbohrköpfe. Es gibt fast keinen Ölkonzern, den die SBO nicht beliefert. Deshalb sind die Niederösterreicher ein hervorragender Frühindikator für den Zustand der globalen Ölindustrie und die Umsetzung jener grünen Transformation, der sich zumindest westliche Gesellschaften verschrieben haben. Und interessanterweise, in den letzten Jahren war von den Folgen einer globalen Dekarbonisierung noch gar nicht viel zu bemerken. Die Investitionen der Mineralölindustrie in neue Felder stieg zuletzt weltweit sogar relativ deutlich an. Und mit ihr der Umsatz der SBO. Jetzt meldet der Hersteller von Bohrkopfkomponenten erstmals einen dramatischen Rückgang. Und zwar ausgerechnet am US-amerikanischen Markt. Mehr dazu in den Kurzmeldungen.
Die österreichische Aktiengesellschaft Schöller-Bleckmann Oilfield Equipment musste im ersten Halbjahr 2024 bei leicht rückläufigem Umsatz einen starken Gewinnrückgang hinnehmen. Der Gewinn brach um 42% auf 25 Millionen Euro ein. Das schlechte Ergebnis sei vor allem auf die Schwäche des US-Markts zurückzuführen, sagte der Vorstandschef Klaus Mader bei der Präsentation der Zahlen. Seit rund 1,5 Jahren seien die Bohr- und Komplementierungsaktivitäten vor allem am nordamerikanischen Markt deutlich zurückgegangen, sagte Mader. Die Ergebnisse jener Konzernbereiche, die auf den Märkten außerhalb Amerikas tätig sei, seien hingegen, so Mader, exzellent, sogar besser als im Vorjahr. Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Geschäfte spüre man derzeit nicht, sagte Mader. Die Umsätze auf den Märkten im arabischen Raum seien sogar gestiegen. Sollte es im Nahen Osten wirklich zu einem ganz massiven Konflikt kommen, dann sind nicht nur wir betroffen, sondern die gesamte Welt, sagte Mader. Grundsätzlich sieht Mader die Fundamentaldaten der Industrie positiv, auch wenn das heurige Ergebnis unter dem Vorjahr liegt. Das Unternehmen positioniert sich derzeit als Player in der Energiewende. Man sei bereits in der ganzen Welt im Bereich der Geothermie tätig, so Mader. Der Kartonhersteller Mayr-Melnhof hat ein schwieriges erstes Halbjahr 2024 hinter sich und stellt sich auf weitere herausfordernde Monate mit konjunkturell bedingter schwacher Nachfrage und Druck auf die Verkaufspreise ein. Das Ergebnis vor Steuern gab im ersten Halbjahr 2024 um 34% auf 51,2 Millionen Euro nach. Die schwache Wirtschaftslage im Hauptmarkt Europa und die verhaltenen Konsumausgaben bei Gütern des täglichen Bedarfes dämpfen die Entwicklung in der Kartonbranche und setzen die Unterauslastung fort. So Peter Oswald, CEO von Mayr-Melnhof. Profitiert habe das Unternehmen von einem Spar- und Kostensenkungsprogramm, das vergangenen Jahres aufgesetzt worden war. Nachdem Pläne des Haushaltsgeräteherstellers Liebherr im Osttiroler Lienz im Herbst 960 Beschäftigte in Kurzarbeit zu schicken gescheitert waren, liegt nun eine alternative Lösung vor. In den Monaten Oktober bis Dezember 2024 wird eine 4-Tage-Woche in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen umgesetzt, um die temporäre Unterauslastung zu überbrücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Darauf hätten sich Geschäftsführung, Personalabteilung und Betriebsrat geeinigt. Die MitarbeiterInnen der Liebherr Hausgeräte GmbH seien bereits darüber informiert worden. Lohneinbußen sollen offenbar gering gehalten werden. Diese sollen aufgrund einer freiwilligen Aufzahlung durch das Unternehmen maximal 10% vom jeweiligen Nettolohn ausmachen, hieß es. Das AMS hatte einen Liebherr-Antrag auf Kurzarbeit Anfang August abgelehnt. Die Ablehnung wurde damit begründet, dass das Kurzarbeitsinstrument nicht dafür da sei, konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Führungswechsel beim Grazer Anlagenbauer GAW Technologies. Nach 21 Jahren verlässt Geschäftsführer Wolfgang Senner das Unternehmen. An der Seite von Firmenerbin Nina Pildner-Steinburg. Die Familie Pildner-Steinburg ist der Eigentümer der GAW Group, wird Alexander Rinderhofer künftig die Geschäfte leiten. Rinderhofer, Absolvent der Montanuni Leoben und Spezialist für Polymer- und Kunststofftechnik, war bereits in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen namhafter Großkonzerne tätig, bevor er zur GAW wechselte. Mit einem Plus von 27,1%, vor allem dank Großaufträgen in Asien, legte das Unternehmen im Vorjahr einen Gesamtumsatz von fast 180 Millionen Euro zu. Das Unternehmen errichtet Anlagen und baut Maschinen für die Papier- und Kunststoffindustrie.
Das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Alle Folgen können Sie in der Mediathek auf unserer Website nachsehen unter industriemagazin.at/news-tv. Industriemagazin ist auch auf WhatsApp. Abonnieren Sie unseren Kanal und erhalten Sie einmal täglich die wichtigsten News auf Ihr Handy gepusht. Den Link dazu gibt es in der Folgenbeschreibung. Ja, und wenn Sie uns zufällig auf YouTube gefunden haben, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns ein Like dalassen und unseren Kanal abonnieren. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.